Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Es ist wieder angerichtet für euch, von uns. Wir sind Sonja Koppitz, neben mir.
Und Sarah Steinert.
Danke für die Vorstellung. Ja, und wir sprechen ja in diesem Podcast über Depressionen mit Leuten, die sie haben, mit Experten, die sie erforschen. Und zwar so, als wären Depressionen nicht das Tabuthema, das sie oft noch sind, sondern so, als würden sie zum Leben einfach dazugehören. Und das tun sie, wenn auch leider.
Ja, und als wir angefangen haben, uns über unsere eigenen Depressionen und Erfahrungen damit irgendwie auszutauschen, haben wir gemerkt, dass es auch schon hilft, ne? Wenn man darüber spricht, jetzt mit Freunden, mit Freundinnen. Aber auch wenn wir das jetzt so quasi euch erzählen in einem Podcast und wir auch ja regelmäßig Feedback von euch bekommen, dass es euch auch hilft, haben wir gedacht, machen wir doch weiter. Also einfach über diese Krankheit zu sprechen, unter der ja so viele Menschen wirklich leiden. Circa 350 Millionen Menschen weltweit. Und das wollen wir rausholen aus der Schamecke. Wir wollen aufklären, wie man mit Depressionen umgeht, also wann Therapie hilft, wann euch vielleicht Medikamente helfen, wie Angehörige damit umgehen könnten und. Also wir haben schon eine Menge Folgen gemacht. Hört doch mal in die alten Folgen rein.
Ja, und so ein Vorurteil, das sich ja um Depressionen rankt, ist ja, dass man sie nur bekommt, wenn die Bedingungen schlecht sind. Man irgendwie vielleicht erfolglos ist, nicht schön ist, nicht beliebt ist oder was auch immer. Aber das stimmt nicht. Und daher laden wir auch immer wieder Prominente ein, Künstlerinnen und Künstler, die so vermeintlich alles zu haben scheinen, Erfolg, Anerkennung, Schönheit, Geld und trotzdem an der Krankheit Depression leiden, so wie auch unsere heutige Gästin.
Hallo Madeline.
Hallo ihr zwei.
Und schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du hast gerade gesagt, oh, das ist ja so Radiointerviews und so oder Podcast, da ist ja egal, wie man aussieht. Wie fühlst du dich heute, weil du siehst blendend aus?
Dankeschön. Ich bin heute mit einem guten Gefühl aufgestanden. Ich habe mich sehr gefreut auf den heutigen Termin. also das ist ja was sehr Besonderes, Menschen zu sehen und ich freue mich sehr, euch zu sehen und diesen Podcast mit euch aufzunehmen.
Ist es auch was, dass du dich freust über Depressionen zu sprechen?
Ich freue mich da tatsächlich drüber, ja.
Ja.
Ich finde das sehr, sehr wichtig und wie ihr es im Intro schon gesagt habt, es ist sehr hilfreich und man fühlt sich einfach weniger alleine, wenn man einfach mal kurz mit anderen Menschen darüber spricht, weil das passiert ja auch nicht jeden Tag. Ich glaube, in der Pandemie sprechen viele Menschen eher oder seit der Pandemie sprechen viele Menschen eher über das, was sie empfinden und fühlen, was gerade abgeht. Aber trotzdem, man sieht einfach nicht so oft Menschen und man tauscht sich auch nicht jeden Tag aus. Mhm. Deswegen freue ich mich doch sehr.
Dazu können wir noch sagen, wir sitzen getestet hinter einer Plexiglasscheibe, zwar gegenüber, aber wir haben schon Vorkehrungen
getroffen. Sehr professional.
Ja, sehr professional. Danke ans Studio auch an dieser Stelle.
Also damit wir mal wissen, womit wir es zu tun haben bei dir oder auch, dass alle anderen Leute mit ins Boot geholt werden, wie bei einer schönen Anamnese beim Arzt, machen wir es jetzt mal. Wir fragen so ein bisschen ab, weil bei dir tauchen so Stichworte auf wie Borderline, Essstörung, Depression, Panikattacken. Was davon hast oder hattest du? Hol uns da mal so ein bisschen ins Boot.
Ich hatte als Teenager Essstörungen. Ich war ziemlich doll magersüchtig, so bis ich so 17 war und dann wurde es langsam besser. Also es wurde auch schon seit 15, 16 besser, aber es ist natürlich ein längerer Prozess gewesen. Ich habe Depressionen und Panikattacken, Angstattacken gehören da mit irgendwie zum Programm. Genau, ja.
Und wie ist es mit Borderline? Es gibt ja diesen einen Song von dir, und da waren wir uns dann nicht so ganz sicher. Hast du dies quasi so diagnostiziert bekommen, dass du das Borderline-Syndrom hast? Oder sind das einfach, man sagt ja bei Borderline, diese extremen Gefühlsschwankungen, sind das Gefühle, die du kennst?
Es sind Gefühle, die ich kenne. Es ist irgendwie ein Begriff, der mir sehr nah war, weil ich wirklich lange irgendwie, ich hatte nicht die Angst davor oder Panik davor, das zu haben oder damit diagnostiziert werden zu können. Aber so bipolare Störungen und Borderline, das war irgendwie was ich immer so, als ich jünger war, für möglich gehalten habe, dass das eventuell auf mich zutreffen könnte. Und ich fand es einfach ein wahnsinnig spannendes Thema und ein verrücktes Wort irgendwie, auch das auch im deutschen Sprachgebrauch immer mehr stattfindet und deswegen
aber oft auch im falschen Zusammenhang. Also wird jeder immer schnell zum Borderliner abgestempelt
genau.
Das ist eine psychische Erkrankung, was die wenigsten wissen, was es überhaupt bedeutet. Ne?
Ja, absolut. Aber tatsächlich wurde ich damit nicht diagnostiziert bis dato.
Bei dir ging ja alles sehr früh los, ne? Du hast es ja eben schon erzählt, die Krankheiten auch, aber auch deine musikalische Karriere. Mhm. Du hast mit 14 Jahren, als YouTube ja wirklich noch wesentlich unbekannter war als heute, angefangen, dort so deine ersten selbstgeschriebenen Songs zu singen, zu performen, hast Videos hochgeladen und eben damals aber auch schon ja die Diagnose bekommen, Depressionen zu haben. Kannst du dich daran noch erinnern, wann du das erste Mal gemerkt hast, dass irgendwas ja irgendwie vielleicht gesundheitlich, psychisch nicht ganz in Ordnung bei dir ist? Gerade so in der Pubertät stelle ich mir das auch schwer vor.
Ja, also ich muss generell sagen, dass das verschwimmt alles sehr doll in meiner Erinnerung. Also einfach, weil tatsächlich so viel passiert ist in so einem kurzen Zeitraum und in so einer intensiven Zeit. Ich meine, jugendliche Menschen, da passiert so viel emotional und irgendwie, das ist sehr verschwommen. Aber ich erinnere mich an so ein paar Fetzen. Also ich erinnere mich zum einen daran, dass ich einen Sommer hatte. Da muss ich so, weiß nicht, so 14 gewesen sein. Und da habe ich ganz doll gemerkt, dass sich was geändert hat zu den ganzen Sommern davor. Mhm. Ich komme aus dem Schwarzwald und da ist überall Natur und man macht immer ganz, ganz viel. Und da war es zum ersten Mal so, dass ich so gar kein Interesse hatte, mit irgendjemandem irgendwas zu machen. Mhm. Und da war ich schon in den Keller gezogen und also ich liebte mein Kellerreich, so, weil irgendwie meine Eltern haben ein Haus und das Zimmer, in das ich dann gezogen bin, in den Keller, das war quasi der alte Bandproberaum von meinen Eltern. Ach, cool. Und ich habe ja dann auch damals schon Musik gemacht und dann habe ich mich da sehr zurückgezogen und mich wahnsinnig wohl gefühlt. Aber da ist dann halt auch gleichzeitig ganz viel passiert. Und ich erinnere mich auch, dass ich noch bevor es dann so richtig doll wurde und auch andere Menschen auf uns zu oder auf mich zukamen, dass ich selber schon, ich bin mal zu unserem Hausarzt gefahren oder zu meinem damaligen Hausarzt gelaufen bei uns im Dorf und habe gesagt, dass ich glaube, dass ich eine Erstörung habe.
Na krass, okay. Das heißt, das ist dir jetzt sogar zuerst aufgefallen?
Ja, absolut. Also weil ich einfach ich hatte damals schon eigentlich ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Klar, natürlich mit den typischen Dingen, die so passieren. Man kapselt sich irgendwie ab und man streitet sich auch mal und man will auch Distanz zu den Eltern gewinnen. Aber an sich, ich liebe meine Familie und das habe ich damals schon und wir haben uns immer gut verstanden. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich irgendwie auch halt ganz krass meine Eltern einfach anlüge über mein Essverhalten und dass ich mich rausschlängel und das ist einfach irgendwie, aber es fing an mit einer ganz normalen Diät und auch daran erinnere ich mich tatsächlich. Ich erinnere mich, dass das anfing, weil wir kamen aus dem Urlaub zurück und ich bin an dem Abend, als wir aus dem Urlaub zurückkamen, noch, wir wohnen an so einem Fluss und ich bin dann so nachts um 23 Uhr, total untypisch für mich, weil ich eigentlich doch recht ängstlich bin, so in der Dunkelheit und so. Aber es war natürlich Sommer und auch vielleicht auch noch nicht ganz dunkel. Und dann weiß ich noch, dass das so das Erste ist, das Erste war, was ich gemacht habe, und zwar rauszugehen und irgendwie an dem Damm rumzurennen. Und
ach so, um nochmal Kalorien zu
Ja, genau, genau. Ah, krass, und ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, weil vielleicht kennt ihr das, wenn man so unterwegs ist und so Roadtrip oder irgendwie mit dem Flugzeug, irgendwie man isst so viel. Man isst am Flughafen.
So viel, ja.
Und man fühlt sich so, die Verdauung ist auch tagelang kaputt, weil man so viel Scheiße gegessen hat.
Und so unregelmäßig. Und
ja, und ganz weird einfach. Und irgendwie immer nur so Softdrinks und naja, auf jeden Fall, dann bin ich da laufen gegangen und so fing es an. Und auf jeden Fall, dann hat sich das super, ich habe, glaube ich, innerhalb von einem Jahr irgendwie so, ich weiß nicht genau, was es war, aber ich glaube, ich habe schon so solide 25, 30 Kilo abgenommen.
Krass. Und du warst vorher wahrscheinlich nicht dick.
Ich war moppelig.
Moppelig.
Also ich war jetzt nicht, also auch wenn ich jetzt Bilder sehe, auf jeden Fall war ich moppelig, aber ich war jetzt nicht unfassbar übergewichtig, aber so ein Chubby einfach. Und
ich könnte immer noch sagen, noch Rest Babyspeck.
Absolut, 100%. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich zu unserem Hausarzt gegangen bin und wirklich da saß und gesagt habe, ich glaube, ich habe eine Erstörung. Und der hat mich regelrecht ausgelacht.
Wie, inwiefern? Weil er das so nicht gesehen hat? Oder?
Nee, der hat... Ich kann mich jetzt nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, aber er meinte, das ist total übertrieben Und
wenn du schon, also das finde ich nämlich so erstaunlich bei dir, dass du in dem Alter dann das irgendwie für dich erkannt hast, zum Arzt gegangen bist, das dann verbalisierst und sagst, ich glaube, ich habe, und er sagt so, ja, das ist Quatsch.
Naja, also ich bin dahin, weil ich auf der einen Seite halt, ich meine, ich war damals schon sehr so emotional woke und viel auf Tumblr unterwegs. Mhm. Tumblr war da, ich weiß nicht, ich glaube, Tumblr gibt's heute noch. Mhm. Tumblr war damals für mich ein ganz großer Teil meines Lebens, und es ist wahnsinnig toxisch und wahnsinnig gefährlich, weil da ganz viele Dinge total romantisiert und glorifiziert werden, und auch mein Tumblr-Blog war sehr, sehr, sehr glorifizierend, was allerlei Themen in meinem Leben so, also Selbstverletzungen und irgendwie sich abmagern und so. Also, und ich wusste das. Ich wusste, dass ich ein Problem habe, das ich nicht mehr kontrollieren konnte. Und dann bin ich dahin, weil ich glaube, auch irgendwie spannend fand, weil ich auch damals schon Schlafprobleme hatte. Und ich dann dachte, vielleicht kann ich den ja fragen, ob er mir helfen kann, dass ich wieder schlafen kann. Mhm. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, ich penne nicht und ich esse nicht und ich habe einfach irgendwie Angst gerade, weil ich halt meinen Eltern auch das Ganze irgendwie nicht zumuten kann. Und dann bin ich da super frustriert wieder nach Hause gelaufen, wirklich, weil das so gut wie, also es ist halt unser Dorfdoktor, so. Mhm. Bin dann nach Hause gelaufen, und das hat mich dann auch echt Jahre zurückgeworfen. Mhm. So. Es hat dann wiederum Jahre gedauert, bis ich dann wirklich, wirklich doll Hilfe brauchte.
Und wann war das und wo hast du die gekriegt? Also was war das für ein Punkt?
Ich war 15, als ich das erste Mal in L.A. war, mit meinen Menschen, die da damals, also mit mir Musik aufgenommen haben und mich gemanagt haben. Und dann flogen wir aus mir bis heute irgendwie ein bisschen unerfindlichen Gründen nach L.A. und haben da so ganz verrückte Leute getroffen und Sachen
verrückte
gemacht.
Verrückte Musikbranchenleute?
Ja. Also ich war 15, das war das erste Mal, dass ich weg war von zu Hause. Zum gleichen Zeitpunkt war meine Familie zum nicht alljährlichen, aber allzweijährlichen Norwegen-Urlaub aufgebrochen. Da hätte ich dabei sein sollen, und das war krass, also zu wissen, okay, ich bin weit weg von zu Hause und die sind nicht mal zu Hause. genau, und da gab es dann so ganz, also denke ich jetzt in Retrospektive für die Menschen, mit denen ich dort war, ganz viele rote Flaggen einfach, dass da was nicht stimmt. Also zum Beispiel natürlich mein Essverhalten, und ich habe keinen Hunger, und das Einzige, was man mich, glaube ich, essen sieht, ist so ein Apfel, und ach, so Schwachsinn halt. Mhm. Und dann waren wir in einem Vergnügungspark, und es ist halt L.A., da ist immer warm, und ich bin erstens fast erfroren, und dass wir dann irgendwie noch eine Daunenjacke aus dem Auto holen mussten und so von meinem Produzenten. Und und dann halt so ein, zwei Tage später, also ich weiß auch noch ganz genau, wie wir in diesen, das ist so einer, Six Flags, ist einer der ältesten Vergnügungsparks ever, so, und die haben so ganz alte, so ratternde Dinger.
So Holz, genau, Achterbahn.
Und da hat's mich so rumgeschleudert, dass dann irgendwie so zwei Tage später, da hatte ich dann so an den Armen so viele blaue Flecken. Das halt, ich glaube, das konnte ich dann auch nicht mehr verstecken, weil es ist warm, du trägst halt T-Shirts und so. Und dann gab es halt einen Moment, wo halt so das ganze Team so einmal gesagt hat, ey, wir würden auch voll gern irgendwie mal mit deinen Eltern sprechen. Und oder es gab halt so ein Gespräch, und da wurde dann halt zum ersten Mal gesagt, so, hey, sag mal, was geht ab? Was ist, wir glauben, es ist was los. Und meine Eltern waren halt auch zu nah dran, glaube ich, lange. Und
wie meinst du das, zu nah dran?
Ich glaube,
die wollten es nicht sehen, vielleicht so aus Angst auch, oder?
Ich weiß es nicht. Also meine Mama und ich, wir sind super, super close, und waren wir damals auch schon. Mein Dad auch, aber die bearbeiten beide viel. Und irgendwie, ich glaube, wenn man sich jeden Tag sieht, fällt es vielleicht in der Familie doch einfach ein paar Dinge dann zu übersehen. Mhm. Auch vor allem, wenn es Dinge sind, die vor, guck mal, ich bin jetzt 25, da war ich 15. Vor 10 Jahren noch mal anders waren, als sie heute sind. So. Und Depressionen und generell psychische Erkrankungen sind in meiner Familie, das findet gefühlt gar nicht statt.
Ja.
Oder damals 100.000% nicht. Mhm. Und deswegen hat das ein bisschen länger gedauert, bis das auch irgendwie ein paar Leute irgendwie erkannt haben. Und auf jeden Fall, dann lief es darauf hinaus, dass ich dann quasi in den darauffolgenden Sommerferien so zum ersten Mal dann angefangen habe, zur Therapie zu gehen. Und ich hatte so eine ayurvedische Ernährungsberatung. Ach, cool. Durch meinen Manager und und das, ja, so fing das an, dass ich
da. Aber wie gut, dass dieses Umfeld, dann beim Management oder überhaupt die Leute, die um dich drum waren, da dann so ein Auge drauf hatten, vielleicht auch eben ein bisschen mit diesem mehr Abstand, den deine Familie halt nicht zu dir hatte, dann eher auch vielleicht gesehen haben oder diesen Schritt gemacht haben, dich darauf anzusprechen und zu sagen, komm, wir gucken jetzt mal irgendwie, was ist denn eigentlich gerade los? So, ne?
Ja.
Aber weil du jetzt die Familie ja auch nochmal angesprochen hast, ich würde gerne mal so über die Ursachen oder Auslöser bei dir sprechen, weil das kann man ja immer nicht sagen bei Depressionen, wenn wir das alle wissen.
Multifaktorielle Krankheit.
Ja, bla bla, das haben wir alles schon gelernt bei Kopfsalat, ne? Man kann es einfach nicht. Aber was denkst du dann, so welche Rolle spielen vielleicht auch bei dir, wenn du sagst, es spielt in der Familie 1000%ig keine Rolle, wenn nicht drüber gesprochen wird, aber welche Rolle spielen die Gene, die Veranlagung oder auch die familiäre Situation zum Beispiel? Wie würdest du das einschätzen?
Ich persönlich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viel zusammenkommt. Mhm. Also man könnte zum Beispiel damit anfangen, ich weiß, dass mein Opa Antidepressiva nimmt. Also ich weiß, dass mein Opa definitiv Depressionen hat. Das ist aber was ich erst so seit 1-2 Jahren irgendwie auf dem Schirm habe.
Okay. Mhm.
Und also ich meine, das macht total Sinn. Als ich es dann wusste, war ich so, ja klar.
Ja.
Hä? Ja, natürlich. Okay, ja klar. Meine Eltern sind, würde ich sagen, mental total stabil, im Gegensatz zu mir, mein Bruder auch. Auch generell alle Menschen in meiner Familie sind mental gefühlt stabil. Klar hat jeder so seine Themen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass jemand außer mir und meinem Opa irgendwie Depression hat. Mhm. Was ich mir auch noch echt gut vorstellen kann, ist ich meine, da kenne ich mich vielleicht nicht so gut aus, aber es gibt doch dieses unverarbeitete Gedankengut, ne? Oder so unverarbeitete
Traumata.
Mhm. Und meine Familie sind Deutsche aus Russland.
Du meinst die dann auch so quasi über mehrere Generationen, wo man dann auch so sagt, das wird so quasi so
epigenetisch weiter,
genau, so weitergegeben?
Das glaube ich, weil ich meine, da ist einfach unfassbar viel passiert. So. Mhm. Also Familienmitglieder wurden umgebracht und die Generation meiner Großeltern und meiner Urgroßeltern wurden nach Sibirien verschleppt. Mhm. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo die quasi in Russland. Russlanddeutsche sind ja quasi vor 300 Jahren oder so mal nach Russland ausgewandert, durch Katharina die Große, die gemeint hat, kommt, ihr kriegt Land, Steuerfreiheit, ihr dürft...
Wir wollen hier einfach mal Deutsche ansiedeln.
Ja, und einfach so, wir brauchen ein paar Farmers und was weiß ich. Und dann, haben die sich da irgendwie angesiedelt in zwei Hauptkolonien und dann zur Zeit des Zweiten Weltkrieges war halt jeder Deutsche in Russland Faschist und potenzieller Staatsfeind. Und dann wurden die nach Sibirien verschleppt, viele Leute wurden umgebracht. Da ist ganz viel passiert in meiner Familie, das kann man sich kaum vorstellen. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich ein bisschen abstrakter, aber ich kann mir vorstellen, dass es das ist. Und dann das Hauptding ist jetzt so seit ein paar Jahren irgendwie, denke ich darüber nach, ich kam halt fast 3,5 Monate zu früh auf die Welt. Und ich bin körperlich irgendwie fein so, aber ich kann mir total gut vorstellen, dass das irgendwie Dinge begünstigt. Ich weiß nicht, dass das irgendwie vielleicht anderswo Spuren hinterlassen hat. Und dann generell, so all diese Dinge, die passiert sind, ich wurde in der Grundschule gemobbt und ich war ein Moppelchen, da wurde ich deswegen gemobbt. Und dann dieses ganze Musikding, da ist so viel passiert. Ich weiß es nicht. Ich frage mich das ganz oft, ob ich Depressionen entwickelt hätte oder ob das irgendwann mal eines Tages aufgeploppt wäre, wenn ich ein ganz anderes Leben eingeschlagen hätte, wenn das alles nicht so früh passiert wäre.
Mit dem musikalischen Erfolg auch und so, ne, meinst du?
Genau, und generell mit dieser ganzen Welt. So, ich meine, seit ich 13 war, war ich in so einer. Ich habe mich, also das war früher so ein Running Gag, dass ich das gesagt habe. So, ich habe mich halt echt gefühlt wie Hannah Montana. So. Also weil ich bin halt zur Schule gegangen und habe halt jahrelang so im Heimlichen, also wirklich auch im Heimlichen irgendwie meine Musikkarriere aufgebaut. Mhm. Und dann bin ich irgendwann mal weggezogen von zu Hause und auch das hat so ganz viele komische Gedankengänge irgendwie begünstigt. Also zum Beispiel, ich wusste eigentlich mit 16 schon, ich werde hier halt weggehen, so. Und das, was das dann mit deinen Schulfreundschaften macht und so, dass du so weißt, ah, ich werde halt safe nicht hierbleiben und ich werde halt safe nicht das machen, was ihr alle so macht. Das ist,
aber wenn du da schon so eine Idee hattest von so einem Künstlerinnenleben, was du ja auch führst, da würde ich, das interessiert mich mal, wie du meinst, was das so der Zusammenhang zur Depression ist, weil passt das für dich eher so eine, also passt es gut zusammen oder ist es so eine toxische Beziehung? Also begünstigt oder verhindert das Künstlerleben eine Depression?
Ich glaube, das läuft Hand in Hand miteinander. Mhm. Beides, also ich glaube, die Depression wird vielleicht getriggert durch mein Leben oder wird verschlimmert durch die Dinge, die so passieren oder die so das an Normalität irgendwie darstellen, was ich halt als Normalität kenne. Mhm. Aber natürlich irgendwie begünstigt das auch meine Kreativität. Mhm. So die Songs, die ich schreibe, sind so, wie ich sind, weil ich fühle, wie ich fühle. Und es läuft für mich Hand in Hand. Ich glaube aber nicht, dass das eine sonderlich untoxische Geschichte hier ist. Also ich glaube, dass das Künstlerleben die Depression doch eher verschlimmert und das jetzt nicht irgendwie besser macht oder was auch immer. Oder?
Aber wenn du sagst, da will ich gerne nochmal einhaken, wenn du meinst auch, das begünstigt so ein bisschen oder es fördert vielleicht auch deine Kreativität, inwiefern? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, es hört jemand, der jetzt irgendwie jetzt nicht in keine kreativen Hobbys hat, sondern eher nur handfest strukturiert irgendwas Körperliches macht oder so. Also inwiefern, also erklär mir mal diesen Zusammenhang, was du meinst, dass du sagst, diese Depression kann ja möglicherweise auch so ein kreativer Motor sein.
Ja, also gefühlt, auch wenn das super ungesund klingt zu sagen, gefühlt schreibe ich die allerbesten Songs, wenn ich des Todes betrübt bin. Mhm. Also und klar schreibe ich viele Songs über Liebe und Liebeskummer und so, aber das meine ich eigentlich gar nicht. Ich meine halt einfach wirklich so dieses, ich habe so eine wahnsinnige Komfortzone im Alleine sein und mich zurückziehen und mich dann in meine Gedanken wiegen so und dann schreibe ich halt also auf die letzten Jahre so bezogen einfach die besten Songs.
Das ist auch so ein bisschen diese, ne, was wir kennen in der Depression, die Grübelspirale, ne, das ist ja so, das ist ja eigentlich sowas sehr Ungutes. Aber auf der anderen Seite, wenn du das jetzt gerade so denkst, denke ich, ja klar, sich dann so ein bisschen in diese Tiefe der Gefühle, auch in das Leid, also so ein bisschen reingrooven, könnte man im Positiven auch sagen, und dann das illustrieren und dann wächst das ja auch so, ne? Und das kann ich mir auch vorstellen, die das,
ja.
Naja, also ich kann es mir so vorstellen, dass es halt dein Kanal ist, ne? Das zu kanalisieren und damit ja auch rauszugeben irgendwie, also aus diesen, weil die Grübelschleifen sind ja nie gut, die führen ja immer nach unten.
Aber wenn man das dann gleichzeitig rausfließen lässt,
geht ja nur, wenn du diesen Kanal hast, was anscheinend bei dir auf jeden Fall die Kreativität ist.
Aber wahrscheinlich ist es dann auch wieder so ein Henne-Ei-Ding. Ja, also man weiß es nicht so ganz genau. Voll. Weil als du es erzählt hast, habe ich gedacht so, ja, na klar, wie kann man denn ein junges Mädchen mit 14, 15, was sowieso schon irgendwie eine gewisse Labilität irgendwie mit sich bringt, wie kann man denn das dann nach L.A. schicken? So. Und auf der anderen Seite hast du gesagt, ja, aber dann doch die Nähe im Elternhaus, vielleicht auch am Rande des Schwarzwalds, so bestimmte Sachen sind auch einfach nicht so Themen, die so easy auf dem Tisch lagen. Und dann ja gut, dass du dann zu Leuten kamst, L.A., ne, sowieso irgendwie Kreativszene, wo das vielleicht auch viel normaler ist, die das auch so häufig kennen, auch Essstörungen, auch in der Branche und sowas, dass das dann so angesprochen wird. Ne? Es ist wahrscheinlich schwierig, wirklich so auszumachen, was ist zuerst da gewesen. Ja. Und so.
Ich glaube, was auch ganz toll irgendwie diese Essstörung und so dann auch in die Wege geleitet hat, war halt immer dieses anders sein. Also das knüpft auch wieder an das Russlanddeutschsein an, so weil ich komme halt aus so einem ganz kleinen Dorf, ne? Und da wohnen so 1300 Leute oder was. Und wir sind halt so, also ich glaube, bestimmt gibt's jetzt, also wir haben ja auch, also meine Oma und mein Opa wohnen da, meine Tante und mein Onkel wohnen auch da, der Rest der Familie wohnt in anderen Dörfern und so, aber so on paper waren wir halt die einzigen nicht hiesigen Leute in diesem Dorf. Mhm. Und das war halt für mich im Kindergarten schon spürbar. Ja. So meine Mama erzählt bis heute, dass ich irgendwie am Anfang im Kindergarten irgendwie nach Hause kam und gesagt habe, wieso reden die alle so? Oder warum, die sagen alle zu mir, ich rede komisch. Und weil ich komme ja aus Baden-Württemberg, da spricht man halt Badisch.
Ja, sprich mal und, kurz Badisch.
Oh Gott, das
ich mag das total. Ich habe da nämlich mal gearbeitet eine lange Zeit.
Aber ich kann natürlich ganz viel singen sagen, ja. So, aber so Kantschwilsch und
ja.
Und doch ja, klar.
Hanoi?
Ja, das ist Schwäbisch.
Ach, das ist wieder Schwäbisch.
Hanoi.
Hanoi ist auch in Vietnam, aber es ist Schwede.
Ja, aber irgendwie so meine Eltern haben natürlich auch irgendwie nicht das krasseste Badisch ever, also mittlerweile natürlich. Aber genau, und deswegen haben wir eher so ein bisschen Hochdeutsch gesprochen. Mhm. Und da fing es schon an. Mhm. Und irgendwie so, das ist auch bei meinen Eltern immer noch Thema, dass sie total Angst haben. Ich meine, die wohnen seit über 25 Jahren in diesem Dorf, so, aber so mein Dad hat zum Beispiel immer noch Momente, wo ihn das wahnsinnig triggert, wenn er das Gefühl hat, irgendjemand aus dem Dorf hat der Russe zu ihm gesagt. Das macht den fertig. Und ich glaube, dann irgendwie in der weiterführenden Schule und so, da fiel ich dann weniger auf, weil super viele Kinder aus der ganzen Stadt zusammenkamen und alle aus verschiedensten Backgrounds so. Aber wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie, ich glaube, das ist vielleicht auch so dieses, man will keine als Kind, ich glaube, als junger Mensch, du willst niemandem eine Angriffsfläche geben.
Aber mittlerweile, jetzt bist du 25, wohnst du ja in Berlin, bist nach Berlin gezogen, wo man immer denkt, ah, Großstadt, ah, also ich bin ja gebürtige Berlinerin, Sarah auch. Wir kennen dann beide Seiten, ne? Das ist, so eine Großstadt kann ja auch stressen, kann aber auch wieder so ein Schutz sein, weil anonym und hier kommen alle Leute von irgendwo und so. Was würdest du sagen, welchen Einfluss hat jetzt Berlin auf dich, auf deine Gesundheit?
Boah, das ist wirklich total unterschiedlich gewesen über die Jahre. Jetzt gerade könnte ich es gar nicht sagen. Also beziehungsweise doch, ich kann es schon sagen, und zwar, dass ich merke, dass ich keinen Bock auf die Stadt gerade habe. Mhm. Aber einfach, weil alles, was diese wundervolle Stadt ausmacht, gerade nicht da ist. Mhm. Und das ist halt das Draußensein und draußen mit Leuten irgendwie, was wir vorhin gesprochen haben, so dieses spontane irgendwie Bierchen mit irgendwelchen Leuten, die du gerade zufällig getroffen hast und dieses tolle Freiheitsgefühl in dieser Stadt, all das ist halt nicht da und mir fehlt das. Ich fühle mich total eingesperrt. Das ist aktuell, was die Stadt mit mir macht. Ich fühle mich eingesperrt und ich sehne mich total doll nach so irgendwo hingehen, wo es kurz mal ruhig ist. Wo es einfach ruhig ist und wo ich weit...
Kein Autolärm, kein...
Genau, wo ich weit gucken kann, so. Und aber so über die letzten Jahre, ich bin mit 19 nach Berlin gekommen, ich bin ja hier erwachsen geworden, so richtig, also ich bin hier zu einer erwachsenen Frau geworden, ich habe mega viel gelernt, ich habe mega viele tolle Leute kennengelernt, ich war feiern, was eigentlich, ich bin eigentlich nicht so der Clubgänger oder so, aber das habe ich gemacht und das hat sicherlich hier und da geholfen und die Barkultur hilft irgendwie zu socializen und irgendwie mal rauszukommen, aber das mit der Anonymität und mir fehlt das schon, dass man so irgendwie einfach so Leute hat, die man weiß nicht, bei denen man sich irgendwie, also wir haben ja natürlich viele Freunde und, aber alle sind verteilt durch die ganze Stadt und so und irgendwie ich wünschte manchmal, könnte ich so, Mama, ich komme nach Hause so und dann bin ich gleich da, sondern ich muss halt 6 Stunden Zug fahren.
Aber jetzt bist du ja Sängerin und hast diese tolle Gabe, dass du singen kannst und man weiß ja auch, Singen macht ja auch wirklich was auf körperlicher Ebene. Das ist so Atem, das ist Schwingung, das sind Harmonien. Inwieweit würdest denn du sagen, ist Singen für dich so ein bisschen Antidepressivum?
Und auch kannst du singen, wenn du in einer Episode zum Beispiel gerade steckst?
Sehr gute Frage.
Weil wenn du schon sagst, du schreibst die besten Songs, wenn es dir eigentlich schlecht geht. Das sind viele Fragen in einer. Oh, fang irgendwo an.
Generell würde ich eigentlich sagen, ich bin lange jemand gewesen, der super wenig singt. Also ich war jahrelang...
warte mal, bist du die Richtige?
Nee, aber ich war so immer jemand, ich war halt eigentlich, also ich sag auch immer, ich bin so ein falscher Löwe. Also ich kam ja halt wirklich leider ein bisschen zu früh auf die Welt und bin jetzt halt Löwe und fühle mich, also klar habe ich mir das antrainiert, Löwe zu sein und so, aber ich bin halt eigentlich total schüchtern und introvertiert, aber und war deswegen eigentlich immer jemand, der wenig gesungen hat. Ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder ganz anders als vor ein paar Jahren. Auf Tour hat das einen sehr therapeutischen Effekt. Mhm. Also natürlich, du hast halt dieses dauerhafte High, ne? Und das ist ganz doll geknüpft an dieses gemeinsam Singen. So, das ist auch das, was mir so krass fehlt. Mhm. Diese Abende, wo du mit den, keine Ahnung, 600, 700 Leuten, die da sind, ihr singt alle gemeinsam. Das ist crazy, was da passiert.
Mhm. Wir haben mal im Chor zusammen gesungen, ja. Sonja und ich. Ein bisschen kennen wir das.
Ja, aber irgendwie, Musik ist auf jeden Fall aktuell nicht mehr so doll und singen halt dementsprechend auch nicht so doll. Nicht mehr das, was ich so mache, um runterzukommen. Mhm. Das ist so total, also es ist nicht traurig, aber es ist halt einfach, wie es ist. Mhm. Musik ist halt mein Job. So. Mhm. Es ist nicht mehr wie als Teenager, wo du so wo du abends zur Gitarre greifst und irgendwie was klimperst, sondern ich habe auch einen viel zu hohen Anspruch. Ich muss, also wenn ich was dann schreibe oder wenn ich was singe, dann muss ich immer einen Song schreiben und dann muss das immer krass sein. Mhm. Und deswegen mache ich das gar nicht mehr so oft, weil ich denke, ich will mich selber nicht enttäuschen und deswegen mache ich das gar nicht so oft.
Mhm. Denkst du auch manchmal, dass du nochmal so, was deine Karriere angeht, vielleicht nochmal irgendwann einen anderen Weg einschlägst?
Jein. Also ich kann es mir kaum vorstellen. Es ist irgendwie ein bisschen geteilt. Ich stelle mir total, also mein Wunschszenario ist, das irgendwann nicht mehr zu machen, weil ich mir so vorstelle, es wäre voll geil, so mit 40 komplett stable zu sein und
Privatier.
Ja,
oder? Weibliche Privatier.
So einfach, ich habe halt voll Bock. Also ich glaube, ich müsste Mama sein einfach. Mhm. Ich habe voll Bock, irgendwann mal eine Familie zu gründen, halt das zu machen. Mhm. Ist natürlich kein Job in dem Sinne,
ja, aber
es ist ein Job. So.
Der leider nicht bezahlt wird und auch nicht genügend Anerkennung bekommt, aber es ist ein Job.
Safe. Ja. Aber ich kann mir vor, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist irgendwann mal nicht mehr ich freue mich, mir vorzustellen, dass es irgendwann nicht mehr um mich geht.
Ja.
Also sei es dann, ich schreibe nur noch Songs für andere oder sei es, ich mache Management oder ich bin dann auf Labelseite unterwegs oder sowas. Also ich liebe diese Branche, ich hasse sie auch, aber ich liebe sie und kann mir vorstellen, diverseste Dinge zu tun. Aber ich stelle mir gerne vor, irgendwann mal was zu machen, was nicht mehr zu 1000% immer diese fucking Authentizität haben muss.
Und die es ja dann doch auch nie komplett haben kann, oder?
Wie meinst du das?
Naja, so, ich meine, ich würde sagen, das ist halt so ein Label, mit dem dann gerne so auf der einen Seite, ja, sei mal bitte voll krass authentisch, aber in Situationen, wo die Authentizität dann doch vielleicht gerade eher bedeutet, boah, ich bin halt, ja, als auch depressiver Mensch halt vielleicht gerade super lethargisch in Grübelschleifen, kann gerade gar nichts, bin leer und habe trotzdem irgendwie, muss 1000 Termine absagen, dann sagen wahrscheinlich die meisten, naja, okay, authentisch, aber kannst du nicht das trotzdem machen? Und dann ist ja so, naja, das ist jetzt aber dann doch auch wieder nicht authentisch. Und
absolut, also es gibt super viele Momente, wo ich halt ganz oft Dinge mache, wo ich weiß, oh, ich will das eigentlich nicht machen, und dann mache ich das, weil ich Leute nicht enttäuschen will, weil ich meine Managerin nicht enttäuschen will, weil ich mich selber irgendwie auch nicht enttäuschen will, weil dann was abzusagen oder nicht zu machen, weil es einem gerade nicht gut geht, ist natürlich auch irgendwie da sehr den Finger in die Wunde halten und sagen, ah, mir geht's nicht gut, ich kann das gerade nicht machen, sondern dann machst du es lieber und also ich würde sagen, so in meiner Kunst ist es auch fast immer, also es ist sehr, sehr schwer, was zu machen, was ich nicht zu 1000% fühle. Das ist, und das ist auch ein Problem, so, weil ich mir manchmal wünschte, wieso kann ich nicht einfach was machen, was so, ohne jetzt irgendwie total in dieses Branchending abzudriften, aber so, was funktioniert im Radio? Im Radio funktionieren halt fast ausschließlich nur diese, auf Deutsch zumindest, nur diese Happy-Go-Lucky, ich roll den roten Teppich für dich aus und die Chöre singen für dich. Also hey, nur Respekt dafür, wirklich. Aber es ist halt im Radio immer so, yay! Und das ist halt aber nichts, also manchmal schaffe ich das auch, was zu schreiben, was yay ist und dann finde ich das auch schön. Aber ich muss immer was machen, was mich irgendwie richtig doll abholt. Und deswegen, manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte mit etwas leben, was weniger ich sein muss. Und dann mache ich das einfach des Erfolges wegen. Aber es macht mich einfach unfassbar unglücklich. Und deswegen, ich stelle mir so gern vor, dass irgendwann mal eine Zeit kommt, wo ich das nicht mehr machen muss. Dass ich mich nicht immer selber pleasen muss.
Dass du halt runter bist vom Silbertablett.
Ja, ne? Güte. Und es ist auch so, was ist denn das? Irgendwie manchmal nervt mich das, dass ich immer so... was ist denn das? Also das, ich will gar nicht sagen, das ist Narzissmus, aber was ist denn das dann? Also wenn man sich immer selber so, wenn der Anspruch immer ist, ich will jetzt nach Hause gehen und den besten Song ever geschrieben haben.
Naja, klar. Ja, also
wer sagt denn, dass ich das kann?
Ja.
Also
naja, das muss ja nicht der beste Song ever vielleicht in deiner subjektiven Wahrnehmung. Das ist der Druck, den man sich ja dann selber macht. So.
Ja, ja, aber halt, weil man sich selber gut fühlen will. Du bist halt
Perfektionistin.
Ja.
Naja, oder dieses sich beweisen will. So, dass, ne, so, das ist ja auch so. Leute, die auch mit, keine Ahnung, nicht nur nicht Depressionen haben, aber psychisch sehr stabil sind, sind ja auch oft Leute, die mit so einem Selbstverständnis durch die Welt laufen. Die sagen so, na klar ist cool, was ich sage, na klar ist super, was ich singe oder was ich mache. Ne? Und ich glaube, das ist dann auch oft eben was, worunter besonders sensible Menschen leiden oder auch Menschen dann eben mit Depressionen leiden, dass sie halt nicht dieses, ja auch nicht so ein Urvertrauen haben so oder nicht so eine Selbstverständlichkeit, dass sie genauso wertvoll sind und alles, was sie tun, genauso wertvoll ist und dass sie nicht sie müssen nicht perfekt sein, um gut genug zu sein, in der Welt zu sein, weißt du? Von daher ist es wahrscheinlich auch, darüber, Sonja und ich sprechen ja auch privat oft so ein bisschen auch so über, das sind ja auch so Lernaufgaben eigentlich. Man könnte sagen.
Ist das hier nicht privat gerade?
Nein, nein. Ne, Wechsel, ne? Man könnte jetzt sagen.
Wir sind doch nur zu dritt, oder?
Ja, wir haben nur Kopfhörer auf, weil, weiß ich,
weil
vergessen.
So viele andere Leute Podcasts hören.
Ja, nee. Nein, nein, aber dass man zum Beispiel ja sagen könnte, genau, man wechselt dann den Beruf oder, das ist wahrscheinlich das Nachhaltigere, man schafft es, das hast du ja auch angesprochen, die innere Haltung zu den Dingen irgendwie zu verändern. Weil vielleicht würde dir das, auch gelingen, einfach nur völlig in Freude deine Musik zu machen, ganz egal auch, was dabei rumkommt. Weißt du, ob das jetzt Leute dann super bejubeln und dass du vielleicht auch das gar nicht mehr als, dass es das nicht braucht, dass es in deinen Augen perfekt ist, damit es seine Daseinsberechtigung hat.
Total. Ich merke, dass sich das immer noch verändert.
Ja.
Also ich habe eine Zeit lang immer gedacht, so, ich bin doch aber die gleiche eigentlich geblieben als vor 6 Jahren, als ich nach Berlin gekommen bin. Und so, ich glaube, für einen selber fühlt sich das oftmals so an. Aber es ist halt, wenn ich das so betrachte, natürlich bin ich gewachsen und auch dahingehend gewachsen, dass ich das wenig, ich nehme das jetzt schon weniger ernst, wie ich es getan habe, als ich so 16 war oder so, oder auch mit 20, was auch immer. Viele Dinge verändern sich auch zum Positiven, aber manchmal, manchmal passieren erst Dinge, wenn man ein bisschen lernt, Abstand zu gewinnen. Ja. Und ich glaube, das ist immer noch was ich total, was immer noch im Gange ist und, ja.
Aber apropos Abstand, also deine letzte depressive Episode war jetzt, glaube ich, vergangenes Jahr 2020, im Sommer, Herbst so. Inwieweit hast du Angst vor einem Rückfall? Weil Episoden können ja immer wieder kommen. Was macht denn das mit dir?
Oh, ganz viel. Also mich nervt das jetzt gerade, dass ich gerade keine Therapeutin habe, weil meine Therapeutin, die ich hatte, die ist Mama geworden. Und ich habe vielleicht kennt ihr das, so ich weiß es eigentlich besser. Aber natürlich denkt man dann, ja, mir geht's doch gut.
Ja, ja, klar.
Und dann verschleppt man das wieder so. Und dann habe ich mich halt viel zu lange jetzt wieder nicht drum gekümmert, irgendwo neu zu landen, dass ich halt genau weiß, ich habe halt jetzt eigentlich gerade keine Anlaufstelle. Und deswegen, ich habe Angst. Und ich weiß, der Moment wird kommen, so, weil wir haben ja vorhin auch schon drüber geredet, wie es uns so jetzt gerade geht. Und man hat seine Struggles. Und ob das jetzt so ein absoluter ob das jetzt ein Schub wird oder nicht, oder eine depressive Phase, als das gelabelt wird oder nicht. Mhm. Ich habe halt Angst, das zu verschleppen, weil ich mich selber nicht ernst genug nehme. Also das
und weil ich meine, das ist ja, dann macht man sich auch wieder selbst fertig, wenn du jetzt sagst, du nimmst es nicht ernst genug. Aber es ist ja auch so schwierig zu erkennen, wenn man da so reinschleicht. Das ist ja nicht so Schalter und zack von einem Tag auf den anderen ist Depression. Ne?
Ja, also das ist ich auf jeden Fall jetzt auch schon so, dass ich merke, dass ich halt mellower unterwegs bin als vielleicht vor Weihnachten oder so. Mhm. An Weihnachten war irgendwie alles irgendwie cool und jetzt irgendwie, ich glaube so seit so Anfang des Jahres ist es so, okay. Mhm. Ja. Okay. Nee, ist jetzt nicht neues Jahr, ist jetzt auch nicht vorbei, Corona.
Ja, komisch, ne? Mhm. Aber was hilft denn dir? Also wenn du das schon merkst, okay, die Stimmung ist jetzt gerade nicht ganz so offen, wie es sein könnte. Mhm. Was hilft denn dir? Was sind denn so deine Tipps und Tricks? Also wenn du merkst, also was ist dein Baukasten? Mhm.
Mein Baukasten ist auf jeden Fall definitiv darüber sprechen. Mhm. Sei es jetzt mit Freunden oder mit Menschen, die ich kenne, die Ähnliches erlebt haben oder ähnliche Veranlagungen haben wie ich. Und normalerweise, ich hatte auch immer jemanden, den ich dann, also so telefonisch irgendwie, es gibt ja so Distance Therapy über Zoom oder übers Telefon, das kann man ja auch immer machen, aber das oder generell meine Mama anrufen ist ganz oft proaktives im Keim ersticken.
Ah ja.
So, weil, also meine Mom auch so, die ist richtig geil, die checkt das, die checkt einfach direkt, wenn was ist. Wenn ich mich so 3 Tage lang nicht melde, ist sie der Mensch, der sagt, ganz kurz.
Da stimmt doch was nicht. Was
geht
los?
Ich will dich nicht stressen. So. Ich gebe dir auch den Abstand, deswegen rufe ich dich jetzt gerade nicht an. Kann auch sein, dass du beruflich Stress hast, aber I know you. Mhm. Normally you call me. So, und dann ist so, ah ja. Und was mir ganz doll hilft, ist, aber vielleicht ist das zu spezifisch, weil ich halt mit Musik und so arbeite, und ja keinen, ich habe jetzt, also klar, außer Studio so, ich habe ja jetzt keinen Arbeitsplatz oder einen Arbeitsgeber oder so, Arbeitgeber, aber so, ich muss mich manchmal dazu zwingen, Abstand zu Madeleine Juno zu gewinnen und was zu machen, weil ich kann mich super schwer von ihr trennen, weil das bin halt ich. Mhm. Und Madeleine Juno, die kontrolliert mein ganzes Leben. Mhm. Und manchmal muss ich halt Sachen machen, um mental irgendwie kurz ein bisschen besser klarzukommen, die nichts mit Madeleine Juno zu tun haben.
Und zum Beispiel?
Harry Potter hören. Harry Potter ist mein Happy Place. Mhm. So, dann höre ich halt, ich meine, klar, Madeleine Juno malt auch und macht auch ganz viel kreativ so im bildlichen Sinne, aber dann höre ich halt, dann nehme ich Abstand und wenn es mir nicht gut geht, höre ich halt alle Harry Potter Bücher back to back. So, und das
wie viele geht Stunden,
kann ich verstehen.
Oh, super viele. Ich glaube Wochen.
Und dann ist die Episode sowieso vorbei.
Ja. Aber das ist oder zum Beispiel mir geben auch Serien super viel Halt, weil ich das ist vielleicht auch crazy, aber ich gucke dann so zum Beispiel Grey's Anatomy oder so oder Friends, weil du dann so Teil dieser Gang bist, dass ich und also ich meine wiederum dann platzt mir der Kragen, wenn diese Serie dann vorbei ist, dann heul ich und dann geht's mir ganz schlecht.
Keine neue Staffel.
My life.
So aber ist es dann nicht auch so ein bisschen Flucht, weil ich ertappe mich selbst dabei auch. Ich bin dann so ein Binge-Watcher dann auch in dem Moment.
Natürlich. Ja. Aber es gibt halt gefühlt nur Extreme bei mir und manche Extreme sind halt wiederum irgendwie ganz gut für mich, irgendwie so extrem Binge-Watching und so. Ja, aber was mir auch sehr hilft, ist Kochen und Backen und so und Menschen bekochen. Ist ja jetzt auch nur bedingt möglich während der Pandemie, aber...
Aber Brot backen geht.
Seit dem
ersten
so,
Lockdown backt doch jeder.
Ich back halt immer so Hefezöpfe und bring dann Leuten so, willst du Hefezöpfe? Ja, ich bring vorbei. Okay, bis gleich. So, und dann freut man sich und die freuen sich und das sind so kleine Dinge, die helfen auch.
Mhm. Mir zumindest. Es ist ja auch immer dieses, dass wir ja auch sagen, in der Depression ist ja auch diese so ein Gefühl von Beschränktheit, ne, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat keinen Handlungsspielraum und das ist ja eigentlich genau das, was du dann auch machst. Du erweiterst quasi auch einen Handlungsspielraum oder ein, wie du dich denkst, Spielraum, wer du bist, Spielraum und erlaubst dir dann Sachen zu machen, die genau nichts mit deiner Künstler
Persona quasi zu tun haben. Und ich glaube auch mit den Serien, das ist halt alles so, ne, man kann ja nie ganz ein, das haben wir auch schon in allen Folgen, weder kann man ganz genau die Ursachen ausmachen, noch für alle die gleich wirksame Therapieempfehlungen geben. Ne, es ist wahrscheinlich dann auch immer so ein bisschen dieses, so ein subjektives, reflektiertes, ja, was hilft mir denn ein bisschen? Oder ne, und das wird nicht bei jedem gleich sein, aber...
Darf ich euch fragen, was ihr macht, wenn ihr das Gefühl habt, in eine depressive Phase zu rollen oder was euch hilft?
Mir hilft total Struktur. Also mich beobachten, ich schreibe mir das dann auch auf, wie so ein Tagebuch, Stimmungstagebuch aufschreiben, um dann so einen Verlauf zu sehen, weil manchmal merkt man es ja einfach nicht. Dann ist man, natürlich, man ist ja auch nicht, es ist ja auch normal, dass man nicht jeden Tag gut drauf ist, ne? Aber wenn es da sich dann häuft, wenn ich dann schon merke, jetzt schlafe ich aber schon so seit 2 Wochen schlecht, dann ist für mich Struktur total wichtig. Also so ein Tagesablauf. Ich bin da wirklich nerdy auch unterwegs, dass ich in meinen Notizzetteln im Handy auch aufschreibe, minutiös, wenn es mir nicht gut geht, schreibe ich auf, das erste morgens ist Yoga, dass ich gar nicht nachdenken muss, was ich mache, Yoga. Dann schreibe ich mir auf, dann gehe ich duschen, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn es einem nicht gut geht, dass man noch Körperhygiene hinkriegt.
Das stimmt.
Ne? Wenn man keinen Antrieb hat.
Das stimmt.
Und dann überlege ich mir, was möchte ich heute essen? Was könnte mir gut tun? Soziale Kontakte sind voll wichtig, Sport und einfach so Sachen trotzdem weiterzumachen, auch wenn man es gar nicht spürt. Mhm. Also wenn man keinen Antrieb hat, es trotzdem zu machen. Das, und da hilft mir das, diese Struktur, was ich in gesunden Phasen quasi mir angeeignet habe, auch mit Meditation zum Beispiel, dass das so eine Regelmäßigkeit ist, die ich dann auch abrufen kann, wenn es mir nicht so gut geht. Das ist bei mir so.
Ja, bei mir ist es total ähnlich. Also ich habe auch jetzt seit einer Weile bin ich wieder so ganz streng mit einer Struktur und ne, weil das sonst ist es immer in mir auch so ein Hin und Her zwischen sei nicht so streng zu dir, aber hey, bring mal die Disziplin auf. Und jetzt habe ich so gemerkt, es gibt so ein paar Sachen, ich weiß einfach, dass die mir gut tun und machen es mir irgendwie leichter. Und das ist auch, ich bin jetzt seit einer Zeit lang stehe ich immer zur gleichen Uhrzeit auf, auch am Wochenende, auch im Urlaub, 7.15 Uhr.
So früh.
Ja, aber ich bin auch sowieso
mega früh.
Ja, aber ich bin auch voll der Frühaufsteher. Ich liebe das.
Alter,
ich mag das voll gerne. Und gerade in der Pandemie denke ich aber auch mal, ne, geh um 10 ins Bett, was soll ich machen?
Ist ja nicht zu tun.
Geht ihr wirklich um 10 ins Bett?
Schon.
Ja. Und du?
Ich bin auch so ein Frühaufsteher-Mensch.
Und du gehst auch um 10
ins Bett? Ja, Sonja war gestern schon um 9 im Bett.
Ja. Laber doch nicht.
Doch, weil Schlaf ist zum Beispiel für mich auch, wenn du fragst, was hilft dir, Schlaf ist bei mir auch so wichtig. Und wenn ich dann eben mal ein paar Nächte nicht gut geschlafen habe, ich versuche es dann wirklich, diese Schlafhygiene hinzukriegen, wo man auch sagt, das hilft immer zur gleichen Zeit, ins Bett zu gehen, immer zur gleichen Zeit.
Genau, weil der Körper sich dann auch so dran gewöhnt. Und dann
das ist ja auch jeder unterschiedlich. Dann bist du vielleicht eher eine Nachtigall und wir sind
Märchen. Ich bin so eine krasse Nachtigall. Und das ist für mich wirklich Quality Time. Die kann ich nicht aufgeben.
Aber ist doch auch voll okay.
Das geht nicht.
Nee, das ist ja auch was Wichtiges. Ja. Wenn nicht, dann, das meinte ich ja auch eben mit dem, das Individuelle zu erkennen und auch wirklich ein bisschen zu gucken, ist das jetzt so eine blöde Stimme, die sagt so, ja, bleib länger auf. Mhm. Oder ist dann irgendwie, kannst du die Stimme mit ins Boot holen, die sagt, ja, aber mir geht's ja nicht schlecht, wenn ich lange auf bin. Im Gegenteil, ich habe teilweise die schönsten Erlebnisse abends. Dann sollte man sich ja auf gar keinen Fall in irgendwas reinzwängen. Ja. Und ich habe dann eben noch zusätzlich so Sachen, wie wir auch wissen, was jedem gut tut. Und ich aber auch nochmal deutlicher festgestellt habe, wie wichtig das für mich individuell ist, Bewegung. Mhm. Ne, ich bin mache auch ganz viel Yoga und unterrichte auch Yoga und trotzdem gibt es in mir so eine Trägheit und so eine fiese Stimme, die sagt, naja, aber heute nicht. Und jetzt habe ich eine richtig rigide, strenge Struktur und sage immer, alle 3 Tage passiert das, damit ich das morgens nicht in Frage stellen muss, weil ich festgestellt habe, alles, was ich bis Mittag, also ich muss die guten, wichtigen Sachen, sollte ich schon am Vormittag für mich gemacht haben.
Ja.
Weil sobald ich das aufschiebe, aber auch nur, das ist auch wirklich Monate, jahrelang leidvolles Erfahren, das eben nicht zu machen, weil ich immer gemerkt habe, dann passiert immer das Gleiche. Ich denke dann schon morgens, heute bleibst du liegen, dann trinke ich vielleicht zu viel Kaffee schon gleich am Anfang, dann meldet sich die Stimme im Kopf, die sagt, das ist schlecht, dann bleibe ich liegen, gehe nicht duschen und am Nachmittag bin ich dann so frustriert mit allem, stell dann wieder auch alles in Frage und dann ist das bei mir immer wie so ein Kartenhaus, dann bricht es so alles zusammen und dann denke ich wieder, das machst du nicht mehr. Huh. Das ist so selbst gewählt und mir tut es einfach gut zu sagen, alle guten Sachen, ohne es in Frage zu stellen, machst du vormittags. Und man weiß ja auch, dass zum Beispiel so Routinen, die du etablierst, die brauchen halt mehrere Wochen. Hm. Und dann verschwindet auch, dann wird der Schweinehund zumindest viel, viel kleiner.
Gut, da haben wir jetzt auch, sind wir sehr privilegiert, weil wir keinen 9-to-5-Job haben, sondern
immer mal privilegiert, aber auch herausgefordert.
Auch herausgefordert und immer mal so zu arbeiten und projektbezogen und keinen festen Arbeitszeiten hat ein Für und ein Wider, genau, weil du kannst, wir können halt unsere Morgenroutinen machen, bis man, ne, gerade wenn man sagt, morgens ist der Antrieb so schlecht und dann macht man die guten Dinge, damit man in den Tag startet. Also ich mir vorstelle, ich muss um 7 im Büro sitzen, stehe ich natürlich nicht um 4 auf, um das alles vorher zu machen.
Naja, du sagst natürlich, aber es gibt auch so eine Fälle, ne? Condoleezza Rice, ehemalige Außenministerin, hat gesagt, die steht jeden Morgen, ist die um 4 aufgestanden. Also das finde ich es auch so, ne? Es ist, ich finde es so voll wichtig zu sagen, Selbstverantwortung. Ja. In gesunden Phasen wirklich zu gucken, was brauche ich, was tut mir gut und dann einen Weg zu finden, das zu machen. Mhm. Ja.
Super spannend.
Abschließend würde ich gerne nochmal von dir wissen, weil du dich ja wirklich auch einsetzt und sagst, okay, ich packe meine Gefühle in Songs, ich gehe in Podcasts, ich erzähle es in Interviews. Warum ist dir das so wichtig, über Depressionen zu sprechen?
Es ist mir so wichtig, weil ich immer noch merke, dass es in meiner Branche total stigmatisiert ist. Klar, ich glaube, popkulturell ist das im Ausland oder halt international betrachtet vielleicht nochmal anders, aber in Deutschland ist da wirklich noch so viel Luft nach oben. Mhm. Und es passieren so ein paar Sachen, zum Beispiel, dass jetzt irgendwie Thorsten Sträter und Kurt Krömer, habt ihr es gesehen? Ja. So, das ist halt voll Wahnsinn, weil das sind krasse Menschen, die eine riesige Fanbase haben und zusammenkommen und darüber sprechen. Und das ist halt, das kriegt dann ein mediales Aufsehen. Bei mir ist es natürlich nicht so krass, aber in meinen Möglichkeiten. So
ja, und auch deine, du hast ja auch noch ganz andere Leute, die du erreichst, genau, als jetzt Thorsten Sträter und Kurt Krömer, ne? Ja.
Und vor allem, ich glaube halt, für mich ist irgendwann mal, das darf überhaupt nicht so Kalkül, oder man darf das nicht Kalkül, oder natürlich darf jeder alles, aber das war gar nicht so, dass ich so, oh krass, eine Lücke, ah, that's mine. So, sondern
ach, wie gut, dass ich das auch habe.
Ja, so, aber so, ich habe halt einfach gemerkt, dass das natürlich was ist, was einfach passiert, weil es mir gut tut. Mhm. Und so, ach krass, guck mal, wie sich seit ich diesen Song gemacht habe, guck mal, was für Menschen auf meine Konzerte kommen. Das sind Menschen, die suchen das, die brauchen das. Und ich glaube, in der deutschen Musik ist, natürlich gibt es ganz viele Künstler, die feinfühlig und nicht nur dieses Happy-Go-Lucky-Ding fahren, aber es ist noch so viel Luft nach oben. Ja. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, in dem, was ich tue, und das ist natürlich Popmusik, das da zu thematisieren und dann auch einfach darüber zu sprechen, weil ich Teil einer Generation bin, die das sicherlich schon besser angeht als die Generation unserer Eltern so, aber ja, es ist mir einfach ein emotionales Anliegen, das zu tun, weil ich denke, da ist noch so viel Arbeit zu tun. Mhm. Und warum kann ich dann nicht Teil davon sein, das irgendwie zu entstigmatisieren? Ja. Weil mich das einfach selber oft begleitet hat, dass das ein Tabuthema war. Mhm. Und das sollte eigentlich nicht passieren.
Ja, da sind wir natürlich auch Nutznießer deiner Offenheit und wir freuen uns total, dass du heute bei uns warst und dass du so offen mit uns darüber gesprochen hast und wünschen dir, dass du das auch weiterhin tun kannst und natürlich auch, dass ja der Druck, den du da auch manchmal spürst, sich vielleicht weiter ein bisschen auflöst und du vielleicht das aber auch, solange es nicht so ist, auch einfach teilen kannst, weil das ist ja auch so, dass man für uns ja auch wichtig, wir haben Depressionen und wir machen Podcast darüber, was nicht heißt, dass wir wissen, wie man sie los wird, aber dass man eben auch einfach diesen Prozess teilt und anderen Leuten das Gefühl gibt, so, ey, so läuft es halt, ne? Das ist Teil des Lebens, wir kämpfen damit und ja, trotzdem haben wir irgendwie auch Freude an unserem Leben, Dinge sind schön und so weiter und so fort.
Also absolut.
Vielen, vielen Dank, Martine Juno, dass du heute bei uns
danke
warst.
Danke euch.
Und ja, und euch als Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch vielen Dank fürs eben Zuhören, weil wir für euch machen das ja auch, wir machen es ja nicht aus Langeweile oder aus unserem Verantwortungsgefühl, was wir auch ja spüren, was du auch so ein bisschen beschrieben hast, dass man das halt teilt und teilhaben lässt. Also wir machen es auch für euch und wir freuen uns natürlich total, wenn ihr uns deshalb abonniert und keine Folge mehr verpasst und dann hören wir uns sowieso beim nächsten Mal, in der nächsten Folge von Kopfsalat.
Ja, und wenn ihr Anregungen habt, Ideen, Themenwünsche, was auch immer, schreibt uns auch sehr gerne, auch gerne bei Instagram oder sonst wo. Da freuen wir uns immer und ja, in diesem Sinne, bleibt gesund.
Tschüss.
Tschüss.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.